Hallo und herzlich willkommen zu Lizenz zum Reden, dem absolut megamäßigen, supergeilen Podcast über James-Bond-Filme. Und wenn ihr uns ein bisschen verfolgt habt, chronologisch, dann wisst ihr, wir sind angekommen bei Man lebt nur zweimal aus dem Jahr 1967. Diesmal bin ich sicher, es ist 1967. Im Original heißt der Film You Only Live Twice. Und wir machen diesen Podcast und wir bedeutet natürlich, ich bin nicht alleine. Hallo Caro.
Hallo Micha.
Wie geht es dir? Wie sehr freust du dich darüber, dass wir 1967 haben und Man lebt nur zweimal rauskam?
Es ist immer schön, zweimal zu leben. Ja? Ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen und über einen weiteren James-Bond-Film sprechen können.
Das stimmt. Und eine Sache, die natürlich ist, es ist 1967 und wenn du aufgepasst hast und all unsere Zuhörenden, dann ist aufgefallen, es gab eine Pause.
Richtig.
Tatsächlich, 1966 gab es keinen James-Bond-Film. Sean Connery konnte endlich mal die Füße hochlegen und darüber nachdenken, was er so tut im Leben. Und hat sich entschieden, hat während der Aufnahmen verkündet, das war mein letzter James-Bond. Ich bin raus, mach ich nicht mehr. Aus. Und kennst du die Geschichte? Ich habe gehört, gelesen, eigentlich mehr gelesen. Unter anderem, weil er bei den Dreharbeiten im asiatischen Bereich auf einer Toilette fotografiert worden ist, wie er gerade so schön saß, war das einer der Momente, wo er gedacht hat, okay, es muss aufhören.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und ich verstehe ihn, also das würde mir, glaube ich, genauso gehen. Man sitzt so entspannt oder keine Ahnung, vielleicht stand er auch, wer weiß, was da war. Und dann klick und du denkst so, oh mein Gott, das war's. Genau, also 1967. Es ist der Roman Nummer 11 oder 12, je nachdem, ob man die Kurzgeschichten dazu zählt. Also als Roman die 11, Veröffentlichung die 12. Der deutsche Titel, der allererste deutsche Titel dieses Buches war James Bond reitet den Tiger.
Ja. Das wusste ich gar nicht.
Ich weiß auch nicht. Also James Bond reitet den Tiger. Ich weiß gar nicht, ob es das Buch so mit diesem Titel noch gibt, aber das war zumindest der erste deutsche Titel. Und im Film gibt es so viele Unterschiede, weil für den Film tatsächlich so wahnsinnig wenig übernommen wurde, dass ich mir jetzt erspare, aufzuzählen, was es alles nicht gibt oder gibt zusätzlich im Film. Genau, aber weißt du, warum der Film You Only Live Twice heißt? Also man lebt nur zweimal?
Ja, es soll ein Gedicht im Buch vorkommen mit diesem Satz. Gell?
Genau, Tanaka, über den wir gleich noch reden, fordert James Bond auf, ein Haiku zu schreiben. Und der tut es, weil er ja super begabt ist in allem, was er tut. Und das Haiku geht, du lebst nur zweimal. Einmal, wenn du geboren wirst und einmal, wenn du den Tod ins Gesicht siehst.
Jawohl.
Sehr schön. Und tatsächlich eine Sache noch, das wusste ich aber auch nicht. Keine Zeit zu sterben 2021 mit Daniel Craig verarbeitet sehr viele Motive des Romans. Habe ich gelesen und da ich ein bisschen jetzt den Inhalt des Buches gelesen habe, dachte ich, ah ja, okay, sieh mal an. Aber dann reden wir drüber, wenn wir in 24 Jahren bei dem Film angekommen sind und dann hoffentlich erinnere ich mich dran, dass ich jetzt hier verspreche, während drüber reden, dass ganz viel von dem Buch You Only Live Twice in Keine Zeit zu sterben verarbeitet wurde. Ich bin so versucht, das zu spoilern, weil ich es gelesen habe und gerade noch so vor Augen habe, aber ich mache es nicht.
Nein.
Genau, also wir haben den Cast, wie immer. Das ist Sean Connery als James Bond angekündigt. Wie gesagt, es wird sein letzter sein. Spoiler ist es nicht. Dann haben wir Akiko Wakabayashi. Sie spielt Aki. Und zwar ist das eigentlich ihr wirklicher Spitzname, weil sie den Namen im Drehbuch Suki nicht wirklich gut fand, hat sie vorgeschlagen, wie wäre es, wenn ich Aki heiße. Und offensichtlich wurde es genehmigt. Wobei ich gelesen habe, man liest so viel, wenn man sich jetzt mit James Bond beschäftigt. Die deutsche Synchro hatte wohl das alte Drehbuch zur Bearbeitung. Im Deutschen heißt sie Suki. Lustig. Dann Mia Hama spielt Kissy Suzuki. Kissy Suzuki.
Die
wirklich
Frau
ein
Namen.
Fleming hat Namen. Ach Gott. und hier, auch da, ich mach's schnell. Sie spricht sich im Original nicht selbst. Sie wird synchronisiert von Caro.
Van der Sühl.
Niki van der Sühl, genau. Wir hören sie jetzt zum dritten, zum vierten Mal. Ich weiß es nicht.
Ich habe auch schon aufgehört zu erzählen.
Ja, genau. Es ist einfach so. Wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, hört euch die alten Folgen an. Niki darüber können wir, glaube ich, eine eigene Folge machen. Die spricht wahnsinnig viele Frauen in der James-Bond-Reihe bis hierhin. Eben jetzt auch Mia Hammer, die eben offensichtlich nicht gut genug Englisch konnte. Weswegen ich auch gelesen habe, dass Aki und Kissy, die Schauspielerinnen, tatsächlich eigentlich anders gecastet waren. Aber dadurch, dass Mia Hammer so schlecht Englisch gesprochen hat, wurde ihr die Rolle von Kissy Suzuki gegeben, weil sie weniger zu sprechen hat. Tada. So, Tetsuru Tamba spielt den Tiger Tanaka. Genau, und jetzt kommen wir zu James Bond reitet den Tiger. Ich weiß nicht, ist das eine sexuelle Andeutung? Nein, garantiert nicht. So, er spricht sich natürlich auch nicht selbst. Robert Retty, auch den kennen wir schon. Hört euch die anderen Folgen an, dann versteht ihr, warum wir langsam etwas irritiert, frustriert sind, dass sich die Leute sich nicht selbst sprechen. Tero Shimada spricht Mr. Osato. Bei ihm habe ich zumindest nicht gelesen, dass er synchronisiert wurde, also vielleicht durfte er selbst. Karin Dohr, das erste deutsche, so wird sie überall betitelt und es tut mir sehr leid, weil der Titel eben so ist, das erste deutsche Bond-Girl, also die erste deutsche Schauspielerin, die in einem James-Bond-Film mitspielt. Sie spielt Helga Brandt. Sie spricht sich, glaube ich, im Original selbst und das hatten wir schon bei Lotte Lenier und Liebesgrüße aus Moskau. Sie ist im Deutschen synchronisiert worden, was total merkwürdig ist. Ich konnte nicht nachlesen, warum. Sie synchronisiert sich in vielen anderen Produktionen im Ausland selbst, bei diesem Film nicht. Ute Marien darf sie sprechen. Donald Pleasence, ich glaube, so spricht man ihn aus, oder?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Er spielt Ernst Stavro Blofeld. Sollen wir gleich über Blofeld sprechen oder setzen wir das hinten dran?
Wir machen es gleich, oder?
Ja, also legendäre Momente bei James Bond haben wir immer wieder so ein bisschen als wiederkehrende Kategorie, wiederkehrende Elemente, wiederkehrende Kategorie, so muss es sein. Ernst Stavro Blofeld taucht zum ersten Mal auf. Man sieht ihn. Ja, es wird groß inszeniert. Pada, ein großer Moment. Also ich glaube tatsächlich für die gesamte Community, die das damals mitverfolgt hat, von Film zu Film zu Film, von Jahr zu Jahr zu Jahr, man sieht ihn endlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, es waren so ein paar Sachen. Also ich habe raus recherchiert gelesen, der tschechische Schauspieler Jan Weirich war eigentlich gecastet, hatte auch schon Drehtermine und dann wurde entschieden, boah, der sieht gar nicht böse genug aus. Wir casten jemand anders und es ist Donald Pleasence geworden. Und jetzt mal ehrlich. Also A, wo sind seine Haare geblieben? Drei Filme lang wird mir gezeigt, Ernst Stavro Blofeld hat volle Haare und eine Katze. So, jetzt taucht ein Mann mit Glatze auf, der wahnsinnig klein ist. Das sieht man in jeder Szene, in der er stehen muss. Und wie eine Karikatur aussieht von einem Bösewicht. Also vielleicht war das damals total schockierend, dass der Mann eine Narbe hat. Aber nein, also der erschreckt mich null. Und ich verstehe, warum Mike Myers tatsächlich in der Austin's Powers Verarsche von James Bond sich sehr, sehr, sehr versteift auf diese Figur. Also das ist...
Nee. Ja, leider finde ich auch, das ist nicht so gut rübergekommen. Oder beziehungsweise, ich will nicht sagen, dass der Schauspieler schlecht ist, sondern ich glaube, für diese Rolle ist er eben nicht der Richtige. Da hätte man einfach irgendwas Furchteinflößendes, irgendwas mit Kraft aussuchen müssen. Aber ich weiß nicht.
Ja, oder zumindest eine Person, die so Leinwandpräsenz hat. Weißt du, erinnerst du dich noch bei Lotte Lenya in Liebesgrüße aus Moskau, habe ich die These aufgestellt, wenn sie im Bild ist, dann sind die Augen auf sie fixiert, ja, weil sie einfach so gut spielt und so eine Präsenz hat im Bild. Und auch das hat er nicht, ne? Also, nee, da muss ich sagen, nee, hat mich tatsächlich nicht abgeholt als Bösewicht. Aber okay, er spielt ihn, hat die Rolle bekommen, hat sich schminken lassen und wunderbar. Machen wir weiter im Cast oder hast du noch was zu...
Ich wollte noch sagen, es ist okay. Also es ist okay, aber ich glaube, die Spannung wird schon sehr groß aufgebaut, weil man eben Blofeld in den anderen Filmen nicht wirklich sieht und dann ist man gespannt, als er sich tatsächlich zeigt, ja, wer ist das und wie sieht er wirklich aus und dann fand ich das so ein bisschen, okay, also, wie soll ich sagen, da hätte ich mir ein bisschen mehr, ja, ich weiß auch nicht genau, was gewünscht, aber wie du sagst, vielleicht ein bisschen mehr Ausstrahlung, ein bisschen mehr Power dahinter, ja.
Ja, es ist auch so inszeniert, ne? Jetzt kommt er endlich. und dann, ja, ich weiß auch nicht. Also ich war ja 1967 nicht im Kino, als der Film, oh, ich glaube, Deutschland kam erst 69 in die Kinos, aber egal. Also ich war nicht im Kino, um das sozusagen live zu erleben zum ersten Mal. Ich meine, das Marketing hat bestimmt im Vorfeld nicht verraten, wie er aussieht. Vielleicht war das wirklich so ein Wow-Moment, ich kann es nicht nachvollziehen. Dann haben wir noch Bernard Lee als M mal wieder, Louis Maxwell als Miss Moneypenny, Desmond Levine als Q. Und er darf ganz viele Sachen machen, reden wir über die Gadgets nachher noch. Dann haben wir Charles Gray als Dicko Henderson, den werden wir nochmal sehen, in einer völlig anderen Rolle. Nur merkt euch den Namen. Charles Gray. So, und zum zweiten Mal taucht er auf und wieder mal in einer sehr kleinen Rolle. Er taucht schon bei Goldfinger auf, Bird, und Verzeihung, wenn ich das schon wieder falsch ausspreche, Quark. Wie gesagt, hört euch Goldfinger an, da rede ich ein bisschen über ihn. Ich sag nur, der rosarote Panther. Auch hier, ich habe ihn im Film nicht erkannt. Ich habe erst im Abspann den Namen gelesen und dachte, er nun wieder. Okay, also auch er zum zweiten Mal dabei, zum zweiten Mal in einer anderen Rolle. So, herzlich willkommen, Louis Gilbert. Regisseur dieses Films, hat insgesamt 3 Filme gemacht. Das hier ist sein erster. Kannst du irgendwas dazu sagen? Ist dir was aufgefallen?
Nee.
Okay. Worauf ich hinaus wollte, sorry, für mich, also genau. Ist ja seine erste Arbeit von ihm. Ich fand die Bildsprache sehr viel klarer als bei den anderen zwei bisher. Ich kann das schwer beschreiben, aber sehr viel Aufnahmen von oben, ich weiß auch nicht. Ich fand die Bildsprache sehr klar. Punkt.
Okay,
ja. Mhm. Das ist das Wort für alles klar.
Nö, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja deine Wahrnehmung und ich habe das nicht so krass wahrgenommen. Und es muss aber nicht heißen, dass es nicht so wäre.
Das stimmt. Über was er sonst noch anders macht als seine Vorgänger, würde ich nachher gleich noch reden. Produktion Albert A. Broccoli, Harry Saltzman. Kosten 9,5 Millionen, damit etwas teurer als der Vorgänger, aber nicht so wahnsinnig viel. Soll ich kurz was über den Inhalt erzählen?
Ja, gerne.
Ja. Alles klar. Für alle, die den Film nicht gesehen haben oder schon lange nicht mehr oder nicht so ganz wissen, was in Man lebt nur zweimal passiert. Also, eine Raumkapsel der USA wird gekapert durch ein fremdes Objekt. Die USA beschuldigen die Sowjetunion, die Sowjetunion beschuldigt die USA. Es kommt zu einem Treffen diplomatischer Art und Großbritannien sagt, ey, ihr liegt alle falsch, wir denken, das Ding ist aus Japan hochgeschickt worden. Sie schicken ihren besten Mann, James Bond, dahin, der soll das rausfinden. Guess what? Er findet's raus. So. Und jetzt der Vorfilm. Man sieht also, es ist ja 1967, man sieht eine Raumkapsel USA und ich muss sagen, tricktechnisch ist das jetzt nicht so eine Meisterleistung. Dann kommt also dieses andere Ding, schluckt praktisch die USA-Kapsel. Wie gesagt, 1967 ist es noch nicht so ausgearbeitet. Was ich sehr spannend finde, MGM, das Studio, das auch James Bond produziert, hat im selben Jahr Dreharbeiten, also er kommt erst 1968 raus, aber produziert im selben Jahr den Film 2001, der ja tricktechnisch, was Weltraum anbelangt, ganz andere Dimension ist. Und da hab ich das so gelesen und dachte, ey, hättet ihr nicht mal da vielleicht am anderen Set, ich meine, Stanley Kubrick hat immer nur in Großbritannien gedreht, also er muss in der Nähe gewesen sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Da hätte man doch mal rüber gucken können. Hey, was macht ihr denn so im Weltraum? Aber gut, der Vorfilm an sich ist okay. Ich finde tricktechnisch, ich finde es auch, dass Bond wieder stirbt. Okay, kann man machen. Warum stirbt Bond eigentlich? Hast du das verstanden?
Nee.
Nee, ne? Mm-mm. Also ich meine, es macht für den Film irgendwie keinen jetzt so wahnsinnig großen Unterschied. Ich meine, sie bauen ein bisschen drauf auf, dass die Bösewichte immer überrascht sind, außer Blofeld. Was? Er lebt noch? Aber nee. Ansonsten.
Ich glaube, das war vielleicht aufgebaut, damit man diesen Satz auch sagen kann, weil das sagt ja Blofeld zu ihm, als er ihn sieht oder praktisch, als sie sich begegnen und dann sagt Blofeld, you only live twice, Mr. Bond.
Ja, absolut. Ja, natürlich. Schon ergibt das Sinn. Gut gemacht. Ja,
also ich glaube, das war vielleicht der einzige Grund, einfach, dass man eben den Satz im Film benutzen kann.
Durchaus möglich, tatsächlich. Der Titelsong. gesungen von Nancy Sinatra, heißt, wie der Film You Only Live Twice, komponiert von John Barry. Wie findest du den Song?
Ich fand die Melodie sehr schön und die hat mich an irgendeinem irgendwas erinnert.
Ja.
Genau, also ich kam mir sehr, 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 sehr bekannt, sehr, ich weiß nicht, also ging irgendwie sofort rein und fand ich sehr, sehr schön. Und ja, ich habe vor mich hin die Melodie gehört die ganze Zeit.
Und das nicht mal in deinem Kopf, weil zwei Dinge, die mir aufgefallen sind zu diesem Song. Das eine ist, ich finde den Song an sich nicht gut, muss ich sagen. So, nee, holt mich nicht so ab, ist okay, aber Aber Teile von diesem Song kommen die ganze Zeit im Film. Die ganze Zeit. Und dadurch ging es mir wie dir. Ich habe irgendwann angefangen, so mitzusummen.
Genau.
Ich darf ja nicht singen, weil wir die Rechte nicht haben, aber so. Und das wäre meine Quizfrage gewesen. Weißt du, welcher Künstler in den 2000er Jahren das Ding gesampelt hat und daraus einen Mega-Hit gemacht hat?
In den 2000er?
Ja, 2000, ich habe die Zahl leider vergessen. Es war irgendwann, ich würde eher sagen, Ende der 2008, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, vielleicht früher, vielleicht später.
Ach so, deswegen kam es mir so bekannt vor. Es gibt eine neue Version sozusagen.
Der Sänger war Teil einer Boygroup.
Oh, aber nicht Justin Timberlake, oder?
Na, mehr so die englische Variante davon.
Ah, nee.
Ah, ja.
Robbie?
Robbie Williams. Yes? In dem Stück Millennium. Da werden
Mann, das
Teile...
muss ich mir nochmal anhören, ey.
Ja, drückt mal alle auf Stopp, hört euch You Only Live Twice an und dann hört euch Millennium von Robbie Williams an. Es ist auch bekannt, also er ist nicht heimlich verklagt nicht worden und hat gezahlt, sondern es ist tatsächlich gewollt, Absicht, bezahlt.
Ach, genau. Ja, natürlich. Also jetzt, wo ich das Lied singe in meinem Kopf, ist das natürlich, das ergibt Sinn. Mhm. Wahnsinn, krass.
Also da ist tatsächlich John Barry eine absolute Hookline gelungen. Selbst mir, also ich bin ja anfällig für Hooklines, aber ja, also dadurch, dass es auch ständig wiederholt wird, ist das irgendwann sehr eingänglich.
Ja, genau. Also so ging es mir. Ich fand das Lied nicht wie du schlecht. Also ich find das Lied vollkommen in Ordnung. Also es wird nicht mein Lieblingslied sein, aber wahrscheinlich, weil es so häufig im Film oder während des Films vorkommt, ist einfach im Kopf hängen geblieben.
Ja. Ja, wie gesagt, hat er sehr gut gemacht. So, dann haben wir wiederkehrende Elemente, Caro. Es wird ein Hut geworfen.
Richtig.
Yes. So, wir haben auch da, falls ihr neu dabei seid, weil ihr den Film so toll findet, es gibt noch mehr Folgen von uns und hört euch an, warum das jetzt für uns ein Highlight ist. Es wird ein Hut geworfen. Und wird James Bond gesagt? Also wird gesagt Bond, James Bond?
Nee.
Nope.
Nein, ich habe
extra Martini. Ja, ich habe euch, genau, wir sind in der Zwischenzeit, glaube ich, beide so gepolt, so die Ohren werden gespitzt, sobald das Wort James oder Bond fällt und die Kombination, auch das kurz zur Erklärung für alle nochmal, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Wir achten immer drauf, weil wir in der allerersten Folge behauptet haben, super, in jeder Folge wird praktisch Bond, James Bond gesagt und er trinkt immer einen Wodka Martini. Guess what? Ist nicht so. Trinkt er einen Wodka Martini?
Ich glaube, er trinkt nur einen Martini, kann das sein? Oder einen Wodka oder irgendwie irgendwas getrennt oder doch gemischt, aber nicht geschüttelt oder so? Ich weiß es nicht mehr.
Diesmal bin ich relativ sicher, dass er keinen, also er trinkt einen Dom Perignon mal wieder und Sake. Aber ich glaube, er trinkt keinen Martini, keinen Wodka.
Er bestellt keinen, aber ich glaube, er trinkt einen Martini oder kriegt eins angeboten oder hingestellt oder sowas.
Echt?
Mhm. Ja. Also ich habe es mir gemerkt, irgendwas ist da, entweder nur Wodka oder nur Martini oder ich glaube, es ist nur Martini tatsächlich, was er trinkt. Aber es wird nicht, also er sagt nicht hier Wodka Martini und geschüttelt, nicht gerührt und so weiter. Hm. Müssen wir nochmal gucken, ha?
Ja, ich weiß, wir haben noch so viele James-Bond-Filme vor mir. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gleich nochmal anschauen würde. Aber was sind denn deine Gedanken zu dem Film? Kommen wir doch mal zum Film und warum wir uns ja immer hier treffen und reden. Abgesehen davon, dass wir gerne uns treffen und reden. Aber was sind denn deine Gedanken über den Film?
Ich bin kein richtiger Fan von dem Film.
Oh.
Ja.
Okay.
es hat einfach nicht so gepasst. Der Vorfilm, den fand ich okay und dachte mir, okay, 1967, aber ja, du hast recht, da hat man ja schon andere Dinge entwickelt und bildtechnisch hat man schon viel mehr herausholen können und machen können. Und das hier bei James Bond ist eher so ein bisschen einfach. Und so ist das eben, diese alle Aufnahmen im Weltall, sage ich mal, sind sehr einfach dafür, dass das Zentrum vom Film ist, dass es darum geht, dass diese Raumkapseln irgendwie immer wieder geklaut werden. Und das hat mich nicht so ganz überzeugt, wie gesagt, weil das ist letztendlich der Inhalt des Films. Und dann fand ich irgendwie die Tatsache, dass Ninjas irgendwie eine Raketenstation stürmen mit Waffen und rumballern und so. Und diese Heirat und dass er japanisch aussehen muss oder soll, das hat auch vorne und hinten nicht geklappt und das habe ich nicht verstanden, warum muss das so sein? Also der Mann ist ja schon so groß, der fällt auf jeden Fall auf, egal wie er gekleidet oder nicht gekleidet ist oder ob die Augenbrauen weiter oben oder weiter unten sind oder die Haare irgendwie abstehen oder nicht. Wie gesagt, also es gab so vieles, was ich einfach nicht verstanden habe und was für mich einfach insgesamt nicht so gepasst hat. Wir haben schon über Blofeld geredet. Jetzt weiß ich auch wieder, warum. Der Film ist nicht so mein Film, der gefällt mir nicht so. Und ich fand einfach, da hat einfach vieles nicht gepasst, nicht zusammengepasst.
Sehr spannend. Wir liegen zum allerersten Mal wirklich auseinander. Mir ging es genau andersrum. Ich habe es im Vorfeld schon gesagt, ich kann es gerne jetzt bei der Aufnahme wiederholen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir kein Ranking gemacht haben von den Filmen, bevor wir sie jetzt nochmal angeguckt haben. So aus dem Gedächtnis. Was für einen Film fand ich gut, was für einen fand ich scheiße. Weil dieser Film wäre bei mir im Ranking davor ganz weit unten gelandet. Ich hatte den super schlecht in Erinnerung. Und mir hat er gefallen. Tatsächlich, jetzt mal wieder angucken, hat er mir gefallen. Ja, ich weiß, als du jetzt so losgerantet hast, wie man so schön neudeutsch sagt, habe ich gedacht, ui, okay, wir sprechen uns ja vorher nicht ab, wie wir die Filme finden. Ne? Ich meine, es gibt so ein paar Sachen, über die wir reden, was besprechen wir, aber nicht so die Grundstimmung. Tatsächlich, ich kann dir auch ganz kurz erklären, also das mit Sean Connery wird zum Asiaten, das ist ein absolutes No-Go, das ist absoluter Bullshit, da gebe ich dir vollkommen recht. Eine Sache, die ich sehr interessant bei diesem Film finde, und ich glaube, deswegen mag ich auch, der Film ist konstant in Bewegung. Also Louis Gilbert hat den Film so inszeniert, dass immer Bewegung im Bild ist. Leute rennen, es wird gefahren, es wird geflogen. Selbst Besprechungen finden in Bewegung statt. Ja, einmal im Zug, einmal im U-Boot. Es ist eine konstante Bewegung. Immer, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Es gibt nur ein paar Ausnahmen. Und die sind, glaube ich, dem geschuldet, dass man versucht hat, 1967 dem Westen Japan ein bisschen näher zu bringen. Es gibt diese Szene mit dem Sumo-Ringer, die macht null Sinn in diesem Film, weil warum sollte man sich dort treffen? Aber es wird halt gezeigt, es gibt Sumo-Ringer, so funktioniert ein bisschen das Sumo-Ring. Es gibt diese Hochzeit, die auch null Sinn macht, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es ging, glaube ich, eben darum zu zeigen, okay, in Japan wird eben so geheiratet. Ich weiß gar nicht, ob das gestimmt hat oder ob sie irgendwas erfunden haben. I don't know. Aber da ist der Film tatsächlich auch immer sehr ruhig. Da ist kaum Bewegung. Das ist sehr langsam erzählt. Ansonsten ist nur Bewegung. Alle rennen. Ich finde, bestes Beispiel ist, auf James Bond gibt es diesen Anschlag vor dem Firmengebäude und Aki kommt vorbei und sagt, spreng rein. Und er springt rein und sie fahren los und dann hält sie irgendwo vor dem Gebäude und sie könnten einfach aussteigen. Nein, sie springt raus und rennt. Ja? Und er rennt hinterher und ich dachte schon so, warum rennen die? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann lockt sie ihn in eine Falle, wo er so runterstürzt in so eine Rutsche. Auch da wieder Bewegung, ne? Rutsche, 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 bis er dann auf dem Sofa landet und Tanaka sagt, herzlich willkommen in Japan, Mr. Bond. Das ist definitiv ein Stil und er hat mich abgeholt. Und es hat mich auch vollkommen abgeholt, dass der over the top ist. Also eine Sache, wirklich, wirklich beeindruckend, der Kraterbau. Das ist ja alles nachgebaut worden, 1:1. Das ist nicht vergrößert. Die haben wirklich in einem Studio diesen Krater gebaut, der irgendwie, ich meine, der macht null Sinn. Keine Rakete der Welt könnte darin landen. Auch nicht SpaceX oder wie sie alle heißen, ja. Das macht null Sinn. Es macht auch filmtechnisch überhaupt null Sinn, dass dieses einsame Fischerdorf nicht mitkriegt, dass da Raketen starten und landen. Ich meine, ich bitte dich, wie laut oder leise können Raketen starten? Also vieles macht keinen Sinn, gar keine Frage. Aber allein dadurch, dass der Film konstant dieses Tempo hat, immer so dumm, dumm, es geht weiter, alle rennen, alle schwimmen, alle fliegen. Und die Action sind okay. Zum Beispiel auch diese Verfolgungsjagd im Auto, wo der Hubschrauber mit dem Magnet kommt. Mhm. Hey,
Ja, das...
Genau, also ich bin sowieso eher, glaube ich, der Mainstream. Ich bin leicht zu beeindrucken. Ich bin aufgewachsen filmtechnisch mit Schwarzenegger und Stallone. Also man kriegt mich mit wenig Text, wenig Handlung, viel Bewegung in Bildern. Ich fand ihn tatsächlich gut, den Film.
Punkt. Ja, ich bin auch leicht zu beeindrucken, beziehungsweise ich mag Actionfilme und die müssen nicht viel Handlung haben und die müssen auch nicht viel Sinn ergeben, ja. Von mir aus landet die Rakete in diesem Riesenkrater und macht keinen Lärm, alles okay, ja. Aber nochmals, die Zusammensetzung der Elemente nicht zusammengepasst. Wie gesagt, du hast es genau das, was du erwähnt hast, wollte ich ja vorhin sagen, mit dem Sumo-Ringer-Kampf. Also es hat vieles für mich,
ich weiß, was du meinst. Also wie Aki stirbt, finde ich sehr gut gemacht. Die Idee, dass ein Faden über den Faden Gift nach unten geträufelt wird und James Bond eigentlich getötet werden soll und es sie trifft. Dass man so James Bond töten will, finde ich gut. Ich finde die Idee, ihn im Flugzeug töten zu wollen, indem man ihn praktisch einklemmt und die Frau Karin Dorr dann rausspringt, finde ich auch gut. Finde ich filmtechnisch gut. Ich meine, es macht auch da, dass es so eine echt keine gute Szene, weil Mr. Bond, ich schlafe mal mit Ihnen und dann sitzen wir in einem Flugzeug und ich spiele Ihnen vor, ich bin übergelaufen und dann will ich Sie aber töten und du denkst so, also das macht tatsächlich irgendwie so rum gar keinen Sinn, aber es ist gut gemacht so, er befreit sich, es ist Spannung und auch da wieder Bewegung, 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 Tempo, Tempo, Tempo. Warum tatsächlich Aki sterben muss, soll ich es dir sagen? Zum allerersten Mal, und darüber müssen wir eigentlich noch reden, hat nicht Richard Maybaum das Drehbuch geschrieben. Also nach ganz vielen, immer derselbe Drehbuchautor, ist es diesmal ein anderer und das auch nur, weil Richard Maybaum verhindert war. Der Schriftsteller Roald Dahl hat das Drehbuch geschrieben. Sagt dir der Name was?
Der wird doch auch Regisseur, oder?
Nee, es ist ein Autor, der schreibt tatsächlich, also hat Bücher geschrieben.
Doch. Dahl.
Das hätte meine Quizfrage werden sollen.
Gute Geschichten.
Zumindest sehr bekannt. Also ich bin kein so Fan von der einen sehr bekannten Geschichte, aber Geschmäcker sind ja verschieden.
Sag ich, ich komme einfach nicht drauf.
Charlie und die Schokoladenfabrik
unter anderem. Ja, genau, Verfilmung auch, ja.
Genau, ganz viele Verfilmungen davon in der
Zwischenzeit. Aber das hatte ich nicht im Kopf, also das wäre nicht mein erster Gedanke gewesen. Ich habe irgendwas, was ich nicht gerade greifen kann.
Ah, okay, dann musst du irgendwann mal eine Suchmaschine beauftragen.
Ja.
Ich habe mir nur das notiert, Charlie und die Schokoladenfabrik. Wie gesagt, warum sie stirbt, ist, es war tatsächlich, also er hat das Drehbuch übernommen, jetzt habe ich mir den Namen nicht notiert. Also es war vorher jemand beauftragt, das fanden die Produzenten aber nicht so gut. Dann hat es er bekommen, er hat Teile davon benutzt. Es gab dann auch noch einen kleinen Rechtsstreit, weswegen die Mitarbeit am Drehbuch dann noch genannt wird im Vorspann, aber nicht als Drehbuch. Egal, was ich sagen will, es gab ein paar Vorgaben von den Produzenten. Unter anderem sollten mindestens 3 Bond-Girls, wir müssen sie ja leider so nennen, also 3 Frauen mitspielen, die mit Bond, definier es mal so, zumindest küssen. Und 2 davon sollen getötet werden. Das war die Drehbuchvorgabe. Deswegen wahrscheinlich auch stirbt eben Helga Brandt, die Bösewichtin, eine der Bösewichtinnen, und eben Aki.
Okay.
Ja, kann man... Keine Ahnung, Story, Frauen, James Bond, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, aber das war die Drehbuchvorgabe. So zumindest hat es Roald Dahl in einem Interview mal bekannt gegeben.
Na dann, schon wieder was Neues gelernt.
Und tatsächlich auch noch ein interessanter Fact, wenn du gerade nichts mehr zu Roald Dahl zu sagen hast.
Nö.
Okay. Auch ein interessanter Fakt ist, die erste Schnittfassung hat den Produzenten nicht gefallen. Dann haben sie gefragt, den Editor, der die Filme davor teilweise geschnitten hat und auch die in diesem Film zumindest die Second Unit directed hat, Peter Hunt, ob er nicht nochmal als Filmeditor starten kann für den Schnitt. Was er gemacht hat, unter einer Bedingung. Sagt dir der Name Peter Hunt etwas?
Das ist doch auch ein Regisseur, oder?
Das ist auch ein Regisseur, genau. Jetzt liegst du richtig. Genau, so lange wiederhole, das ist auch ein Regisseur, bis man trifft. Genau. Ja, Peter Hunt, genau. Also, der hat nämlich gesagt, ja, mache ich, aber ich krieg die Regie des nächsten James Bond Films. Und ob er sie bekommen hat, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Oder oder soll ich schon verraten? Es ist im Geheimdienst Ihrer Majestät, also direkt der nächste James-Bond-Film, ist von Peter Hunt. Und das hat er tatsächlich rausverhandelt, weil er eigentlich nicht mehr als Editor arbeiten wollte, aber nochmal eingesprungen ist, weil die Produzenten so unzufrieden waren mit der Schnittfassung. So sieht's mal aus. Genau, noch ein paar Sachen, die mir zu dem Film einfallen, wie Ist dir aufgefallen, es gibt die Szene, wo James Bond und Aki am Hafen sind und er sagt ihr, fliehe, ich halte alle auf. Und sie seilt sich an einem Seil nach unten ab.
Aha.
Peinliche Szene, das ist ein Mann, ganz eindeutig, mit einer echt schlecht sitzenden Perücke darunter. Also, ach da denke ich, weiß nicht, gab es 1967 keine weiblichen Stuntmen? Das ist
anscheinend nicht.
Ja, sieht irgendwie komisch aus. Und, oh ja, natürlich, darüber wollte ich sprechen, wo ich gerade über Action-Szenen. Ich bin in diesem Film tatsächlich, eine Sache, die ich wirklich, wirklich bei der Regiearbeit kritisieren muss, die mir gar nicht gefällt, ist, wenn man Action-Szenen schneller abspielen lässt, als sie wirklich gedreht wurden.
Ja.
Das ist bei der Prügelei in dem Büro so, dass es eindeutig wird schneller abgespielt und es ist bei zwei Verfolgungsjagden so, wo du deutlich, deutlich siehst, die haben praktisch das Abspieltempo erhöht, um mehr Tempo zu generieren. Und das, finde ich, sieht blöd aus. Also das gefällt mir gar nicht. Da muss ich sagen, Luis, nee, das hättest du nicht machen sollen. Ansonsten verstehe ich deinen Regieansatz, aber nö, das fand ich tatsächlich nicht gut.
Nee, das muss wirklich nicht sein. Ein bisschen dieses schnelle Abspielen von Szenen hatten wir ja auch bei der Yacht von Lago.
Mhm.
Genau.
Stimmt.
Gegen Ende, dass da einfach ja eine schnelle Abfolge von Aufnahmen einfach vorgestellt wurde, ja.
War vielleicht damals tatsächlich in den 60ern einfach ein gängigeres Mittel. Ich meine, heutzutage benutzt du das einfach nicht mehr oder es fällt mir nicht mehr auf. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, das ist tatsächlich auch hier wieder der Fall, leider. Genau. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben Gadgets natürlich.
Ganz viele.
Ganz viele. Fang noch mal an.
Ich?
Aber hallo.
Ich war begeistert von Nelly. Also das ist ein Riesen-Gadget und das ist ein mitnehmbarer Hubschrauber. Leg mich einmal.
Ja.
Das ist schon geil. Ja.
Genau, der ist tatsächlich so beeindruckend, dass er es auch auf das Filmplakat geschafft hat. Da sitzt nämlich James Bond in diesem, also in dem gezeichneten Filmplakat, in dieser Little Nelly. Ja, Little Nelly kann alles, ne? Mal abgesehen von Fliegen, hat es ja auch noch, ich hab's gar nicht, Waffen, zig Waffen.
Ja, genau.
Und im Luftkampf muss sie aber auch alle Waffen einsetzen. So, Maschinengewehre, Wärmeraketen, Raketen überhaupt, ich weiß gar nicht. Ich hab irgendwann aufgehört, mir Notizen zu machen, weil ich dachte, okay, benutzt einfach alles. Ich finde den Anfang richtig gut von dieser Action-Szene mit Little Nelly und den schwarzen Hubschraubern, den bösen Hubschraubern. Erinnerst du dich noch?
Okay.
Du siehst so den Schatten am Boden von Little Nelly und auf einmal siehst du so einen zweiten, einen dritten, einen vierten. Das ist richtig gut gemacht. So, und du siehst,
Ja.
Das stimmt. Okay, Little Nelly. Dann haben wir natürlich noch, ich meine, es ist nicht sein Gadget, aber das Auto, das Aki fährt, das hat ja hinten eine Videokonferenzschaltungsapparatur. Das ist auch ziemlich cool.
Ja, genau, das stimmt. Sehr innovativ.
Auf jeden Fall. Und es gibt eine schießende Zigarette.
Richtig.
Ja, darf man nicht unterschätzen. Ich meine, James Bond steht etwas verloren in der Gegend rum, während er die Zigarette hält und runterzählt, bis sie schießt, aber funktioniert. Ich habe mir noch notiert, es gibt noch diese Saugnäpfe, mit denen James Bond die Decke und die Wand runterfloppt. Ja, okay, 1967, ich verzeih's. Und er hat einen coolen Safe-Knacker.
Ja.
Mehr Gadgets habe ich mir nicht notiert. Hast du dir noch andere Gadgets notiert?
Nee, mir ist einfach nur den Toyota aufgefallen, das Auto. Aber das ist kein Gadget.
Ich bin immer wieder und immer wieder beeindruckt, dass du Autos erkennst. Es ist so.
Ich habe nur erkannt, dass das ein Toyota ist, aber das ist tatsächlich ein Modell, was nicht so häufig produziert wurde. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 350 Mal oder so. Die Besonderheit, das habe ich nachgelesen, weil es mich interessiert hat, dieses Auto. Bei dem Film ist, eigentlich gab es dieses Auto nicht als Cabrio oder irgendwas, sondern das wurde extra für den Film geschnitten, weil...
Cabrio. Oh, warte. Na klar, John Connery war zu groß.
Ja, jo.
Ja. Ja, das siehst du in jeder Szene, in denen er auf der Straße unterwegs ist oder so. Der hatte... Oh, wie groß war John Connery eigentlich?
6 feet tall, 6.2, keine Ahnung, wie viel das ist. Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht. Ich sag mal 1,93, Punkt. Ich erzähle sowieso immer Blödsinn hier. Also, genau. Ein
also
Fleming
weiß,
war beim Secret
Fall,
Service.
Über 6 Fuß groß. Jetzt bin ich mathematisch nicht gerade in der Lage, das umzurechnen in
Meter. Oh, alles gut. Es gibt bestimmt einen von unseren 3 zuhörenden Fans, die jetzt das sofort wissen, wie groß Sean Connery ist. Und das ist wieder eine Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Man kann in Kontakt mit uns treten über Insta, und alle anderen Kanäle findet ihr unten in den Shownotes. Sehr wahrscheinlich werdet ihr es unten in den Shownotes finden. Vielleicht machen wir auch gar nichts in die Shownotes. Weißt du, man kann gar nicht in Kontakt mit uns treten. Man kann uns nur hören, aber wir sind so invisible. Dann kriegen wir auch keine Nachrichten darüber. Also wir würden keine Nachrichten darüber kriegen, wie toll wir sind, was wir sehr schade finden würden. Aber wir würden auch keine Nachrichten darüber kriegen in jeder Folge. Michael hat wieder Blödsinn erzählt. Wir müssen, glaube ich, mal so ein Take machen, so eine Art Best-of-Folge, wo wir einfach mal auflisten. Das machen wir am Ende, glaube ich. Wenn wir alle Folgen aufgenommen haben, gibt es eine Folge, die wird wahrscheinlich 7 Stunden lang, was Michael alles falsch erzählt hat. Oh ja, da gibt es einiges, kann ich dir sagen, auf jeden Fall. Was gibt es sonst noch zu sagen? Warte mal kurz, lass mich mal meine Notizen checken. Ich hatte doch noch einen Punkt. Ach ja, zu groß, natürlich. Eine Sache, die filmtechnisch auch super interessant ist, Sean Connery schnappt sich ja den Raumanzug eines
asiatischen Piloten, Kosmonauten oder wie auch immer.
Ja, genau, Astronauten.
Kosmonauten, glaube ich, heißt es.
Kosmonauten, genau. Nee, Astronauten. Kosmonauten ist doch weiter östlich von uns gesehen. Egal, also er schnappt sich von einem sehr kleinen Asiaten den Raumanzug und er passt perfekt rein.
Richtig.
Wie gesagt, man soll bei solchen, und es ist jetzt absoluter Mainstream, James Bond ist im Mega-Mainstream angekommen, frag nicht mehr nach Handlungen, frag nicht mehr nach, es geht viel um Gadgets, es geht viel um Culture Clash, dass du erklärst, was ist Japan, es geht weniger um die Handlung, weniger um sonst tiefgründige Gespräche oder so, die finden nicht mehr statt. Ach, das wollte ich sagen. Er befreit die amerikanischen Astronauten, ja, die alle darin ausgebildet sind, in eine Raumkapsel zu fliegen. Und der Einzige, der nicht ausgebildet ist, soll mit der Raumkapsel fliegen. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ey, Freunde, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, dass Blofeld erkennt, irgendwas stimmt an dem Typen nicht. Hätte er an der Größe erkennen können. By the way, wenn schon das Cabrio abgeschnitten wird, an der Größe hätte man auch von dem Einzigen, der da über 2 Meter durch die Gegend stolpert, neben den 61 Astronauten, hätte ihm das auffallen sollen. Nein, er hat es an dem Klimagerät erkannt, dass da was nicht stimmt.
Nochmals, es muss nicht alles Sinn ergeben und es muss nicht alles mega stimmig sein und so. Actionfilme sind einfach nur eine leichte, gute, schnelle Unterhaltung und ich finde das auch gut so, weil so einen gewissen Faden muss für mich vorhanden sein.
Okay, den hattest du tatsächlich nicht?
Nee, wie du sagst, das war so ein bisschen, wir bauen hier ein bisschen Werbung für Japan ein und da auch mal und gucken, dass das Ganze mehr oder weniger so zusammenfindet.
Okay, naja, also. Wie gesagt, irgendwie hat es mich abgeholt. Könnte aber auch daran liegen, dass James Bond von 4 Frauen gewaschen wird. Also,
hallo. Oh, das ist der einzige Moment, wo der Tiger tatsächlich sich selbst spricht, beziehungsweise nicht gedoubled wird, wo er den Befehl gibt an den Frauen, dass sie ihn waschen sollen.
Stimmt, ja. Da hast du recht. Bei den Ninjas, naja. Also es wird ja auch gesagt, so es wird erstmal gezeigt, ähnlich wie in Liebesgrüße aus Moskau, nur dass es diesmal die Guten sind, die so ein Trainingscamp haben. Hier, das sind Ninjas und sie werden aber auch noch modern ausgebildet. Und ja, es wirkt schon etwas komisch, weil sie erst die traditionelle Ninja-Kunst pflegen und dann mit Waffen rumballern. Okay, sie sind vielleicht sehr leise, bis sie dann losballern.
Ja.
Also ich habe noch eine Sache, das ist so ein ich würde es mal sagen, Fun Fact, wobei, ich glaube, Fun Fact ja die Beschreibung ist für, also es ist ein Fact, er ist nicht lustig. Aber Queen Elizabeth II. War zum allerersten Mal bei einer Premiere dabei.
Oh.
So, sie hat danach noch ja viel, viel, viele Premieren besuchen dürfen. Hatte ja auch mit Daniel Craig, darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen, einen Auftritt bei Olympia. Aber Sean Connery kam mit Schnauzer und ohne Toupet zu der Premiere.
Cool.
Und ich habe ein Bild gesehen und dachte, yo, ich als jemand, dem die Haare auch verschwinden, man sieht es schon deutlich, dass, dass da ja, weniger cool. ist als im Film.
Ah, und jetzt weiß ich, welches Buch bzw. welche Geschichte. Mathilda.
Mhm.
Kennst du
ich
das?
Sag mal, ich. Nein, ich
Mathilda?
Glaube nicht.
Mathilda? Mathilda, das Buch, der Film? Das Mädchen, was super intelligent und schlau ist und Superkräfte hat und die Eltern vernachlässigen sie total und sie wird in der Schule von ihrer Schuldirektorin schlecht behandelt und sie, ja, mit ihren Superkräften zahlt es ihr heim.
Ist das ein Film mit Danny DeVito?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Nee, also ich habe definitiv das Buch nicht gelesen und glaube den Film auch nicht gesehen, wenn das die einzige Verfilmung ist. Ich kann dir aber in der Zwischenzeit sagen, John Connery ist 1,88 groß.
1,88? Oh, das ist so mega groß. Ich meine, im Vergleich zu einem Asiaten schon, aber...
Ja, er wirkt größer, ne? Ich hätte auch gedacht tatsächlich. Also er wirkt in allen Filmen irgendwie größer. Ich habe keine Ahnung, vielleicht lügt auch das Internet. Es soll ja Sachen geben, die nicht richtig sind, die im Internet stehen. Also immer zweimal gegenchecken. Ich kann dir sagen, welcher James Bond größer war. Mhm. Pierce Brosnan ist 1,86. Quatsch, ist ja dann kleiner. Nee, doch.
Ja.
Ist kleiner. Genau. Gut, Caro, dann sind wir tatsächlich am Ende unserer Folge angekommen. Wer hätte es gedacht? Zack, wir sind wieder Film. Wahnsinnig schnell, immer in Bewegung. Weiter geht's. Und wir müssen natürlich, müssen wir ein Fazit noch ziehen?
Wir müssen unseren Ranking machen und wir müssen uns verabschieden.
Was ist denn dein Fazit so in einem Satz über diesen Film?
In einem Satz?
Gib mir ein Wort. Ich sag mal meins. Tempo.
Das war klar.
Okay, nehmen wir das als Wort. Alles gut. Dann kommen wir zum Ranking. Wo würdest du denn den Film setzen? Oben, in der Mitte oder unten?
Für mich eher unten.
Okay, unten. Boah, wenn du wüsstest, was bei mir unten ist, dann würdest du auch genauso reagieren. Wobei, keine Ahnung, also vielleicht werde ich all die Filme, die ich jetzt im Gedächtnis unten ranke, total super finden. Also ich würde den Film in die Mitte setzen, aber ins obere Mittelfeld. Ich hatte ja schon so Mitte, jetzt habe ich so ein oberes Mittelfeld. Ja, also
What?
Ja, mich hat das Tempo und so, das hat mich auch nicht so gestört. Ich finde diese Szenen mit dem Sumo-Ring und der Hochzeit, ja, okay. Aber in dem Zusammenhang, im Flow des Films hat es mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört. Wie gesagt, ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich fand auch den Kampf im Krater mit den Ninjas ein bisschen lustig, weil die Stuntmänner immer so Saltos gemacht haben, um dann richtig zu landen. Okay, aber es ist besser und schneller gemacht als die Unterwasser-Kampfszene in Thunderball zum Beispiel. Und wenn ich finde ihn besser als Thunderball. So, also muss ich ihn ja höher ranken als Thunderball. Also er ist auch mittig, weil ich ihn nicht so gut finde wie manch andere. Aber ja, obere Mitte. wir nehmen nicht mit Video auf, aber wir haben zum eine der wenigen Male, dass wir jetzt Videokonferenz hier nebenher haben. Und ihr hättet gerade Caros Gesicht sehen sollen über meine. ich weiß nicht, ich hätte einen Screenshot machen müssen. Das hätte man, ja. Okay, ich sehe, in dem Film sind wir uns nicht einig.
Nee, da sind wir uns wirklich nicht einig. Aber ja, das ist auch in Ordnung so, weißt du. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du den Film so gut findest. Das überrascht mich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Aber dass wir unterschiedlicher Meinung sind, das ist doch vollkommen in Ordnung. Und ich denke, das dürfen wir auch, oder?
Auf jeden Fall. So sollte es vielleicht im besten Fall auch bei manchen Filmen sein. Das macht es ja gerade auch aus. Man hört sich die Argumente an, warum man etwas nicht gut findet. Und man sagt seine Argumente, warum man etwas gut findet. Das ist doch tatsächlich, so sollte Kommunikation ja dann auch laufen. Also, wie gesagt, ich bin überrascht, wenn wir ein Ranking gemacht hätten vor dem Podcast-Start hätte ich den Film wie du unten gerankt. Ich hatte den wirklich schlecht in Erinnerung. Ich hatte so Sean Connery als Asiate, ey, was für ein Bullshit. Diese Weltraum-Szenen, wusste ich, die sind auch nicht so der Knaller. Aber mich hat einfach wirklich dieses Tempo überzeugt. Und dass er sich eben die Zeit nimmt, kurz Japan zu erklären, fand ich auch okay. Also, wie gesagt, ich oberes Mittelfeld. Vielleicht werde ich ihn auch noch weiter nach unten ranken. Ich habe keine Ahnung. Es kommt ja noch so viel auf uns zu. So wahnsinnig viel. Und ich bin immer wieder überrascht, wie gut oder schlecht ich dann Filme danach finde. Ich meine, erinnert euch an Goldfinger? Falls nicht, hört euch die Folge Goldfinger an. Es lohnt sich, jede Folge von uns übrigens zu hören. Falls das eure erste ist, es gibt noch mehr. Sucht sie, findet sie, hört sie. Ich würde das als Überleitung nehmen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, Caro.
Genau, so ist es.
Im Geheimdienst Ihrer Majestät.
Genau so ist es.
Ja, und es wird nicht Sean Connery sein. Tada.
Ja.
Schock, schwere Not für alle James Bond-Fans. Die werden jetzt sowas von schockiert sein, dass im Geheimdienst Ihrer Majestät.
Ja, aber ich finde es auch gut, weil ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen und freue mich drauf.
Also geht mir auch so. Es geht mir jedes Mal so tatsächlich, dass ich mich drauf freue, den nächsten wieder anzugucken. Ich habe langsam ein bisschen Angst, weil die Lieblinge nach unten rutschen und Dinge nach oben rutschen, die man nicht erwartet. Das ist spannend und macht mir ein bisschen Angst, weil meine Lieblinge kommen ja noch. Also das ist, wenn ich die nicht gut
ja,
finde.
Meine Lieblinge kommen ja auch noch.
Genau, insofern, ja.
Okay. Aber es bleibt spannend und das ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Und wir haben, also ich zumindest habe sehr viel Spaß dran, mir die Filme anzugucken nochmal und immer wieder. Ja, manche halt viel lieber als andere, aber...
Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke für das Gespräch, Caro. Es war wie immer sehr schön.
Danke dir, Michael.
Ja, und danke dir auch für den Schnitt. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Also wirklich, du machst das so fantastisch. Wenn ihr diese Folge hört und das Gefühl habt, wir reden hier total flüssig und sind super im Flow, dann liegt das zu einem großen Teil nicht an mir, an meinem Rumgestotter, sondern es liegt an Caros Schnitt. Vielen Dank dafür. Warte, ich habe was für dich. Achtung. So, das war dein Applaus.
Ja, mache ich doch gerne für uns und für unsere Zuhörer.
Okay, dann, wie gesagt, bleibt mir gar nichts mehr für heute zu sagen, außer dass wir uns in 2 Wochen wieder hören. Und bis dahin, bleibt gesund und mach es gut, Caro.
Also, bis dann, Micha.